SWR 2 Wissen.
Gesucht werden der Konstanzer Hans, 26 bis 27-jährigen Alters, von dick besetzter großer Postur, einem vollkommenen bräunlichen Angesicht, schwarzbraunen fliegenden Haaren und einem sehr dicken Hals.
Seine Beischläferin, die Erzdiebin Maria Barbara Reinhardt, vulgo Schleiferbärbel, gegen 30 Jahre alt, langer Statur, bleichen Angesichts und schwarzbrauner Haare, auch mit Briefschaften versehen, worin sie sich Käther nennt.
Der schwarze Simon, aus der Bande der schwarzen Margaret, über 30 Jahre alt.
Der schöne Franz, ungefähr 29 Jahre alt, langer, besetzter Statur.
Der Halbfuß oder Leonhard, 24 Jahre alt, kleiner Postur, lichtbraune Haare.
Anton Heimisch oder der sogenannte Schwarzland.
Der starke Hans.
Die einäugige Ocean.
Schinderpeterle.
Die schwarze Lies.
Unstreitig ist eine Jaunersgeschichte, zumal wenn der Held derselben nicht von gewöhnlichem Schlag ist und in den letzten Auftritten seines Lebens auf einer guten Seite erscheint, in verschiedener Hinsicht eine sehr wichtige Geschichte. Sie lässt uns, indem sie uns den Menschen in so ganz eigenen sittlichen Verhältnissen zeigt, die tiefsten Blicke ins menschliche Herz und in die Wege der Vorsehung tun. Zeigt mancherlei Arten der Verführung und die lockenden Abwege der Sünde. Zeigt die Abscheulichkeit und das Unglück des Lasters. Liefert also sehr erhebliche Beiträge zur Menschenkenntnis und eine Menge Stoff zu einer Menge nützlicher Betrachtung.
Strolche, Jauner, Beutelschneider. Diebe im 18. Jahrhundert. Ein Feature von Claudia Heisenberg.
Das 18. Jahrhundert. Zeitalter der Aufklärung und Beginn der Moderne. Es sind unruhige Zeiten in deutschen Landen. Zahlreiche wirtschaftliche Krisen, der österreichische Erbfolgekrieg und der Siebenjährige Krieg haben das Land erschüttert. Die Menschen sind arm. In Südwesten Deutschlands lebt fast jeder Zehnte auf der Straße. Ehemalige Soldaten, Tagelöhner, Bettler, Scherenschleifer, Bürstenbinder, Schuster und Kesselflicker ziehen mittel- und heimatlos umher. Menschen ohne festen Wohnsitz, damals auch Vaganten genannt, stehen auf der gesellschaftlichen Leiter ganz unten. Oft reicht das, was sie verdienen, kaum zum Überleben. Für die Obrigkeit besteht das fahrende Volk ohnehin ausnahmslos aus Gaunern und herrenlosem Gesindel.
Die Grenzen zwischen ehrlicher Arbeit und Kriminalität sind in dieser Zeit ziemlich fließend gewesen, weil es war nicht immer möglich, tatsächlich sich auf ehrliche Weise durchzubringen, einerseits. Andererseits waren die Kriminellen meistens nicht so erfolgreich, dass sie sich durch ihre Diebstähle oder Betrügereien durchschlagen konnten, sondern sie waren im Gegenteil auch zwischendurch gezwungen, regelrecht zu betteln. Also bekannte Räuber tauchen auch als Bettler auf, einfach weil sie sonst nichts zu essen gehabt hätten.
Dr. Erich Viehhöfer leitet seit über 30 Jahren ein kleines Museum in Ludwigsburg, das die Geschichte des Strafvollzuges vom 18. Jahrhundert bis heute zeigt. Zu sehen sind unter anderem Henkersblock, Prügelbock, eine Guillotine, noch funktionstüchtig und letztmalig 1946 in Gebrauch, eine komplett eingerichtete Gefängniszelle und, jede Woche neu, die aktuellen Speisepläne aus den Justizvollzugsanstalten Stuttgart, Mannheim und Heimsheim. Untergebracht sind die Exponate an einem historischen Ort, dem ehemaligen Zucht- und Arbeitshaus, das 1736 seine Pforten öffnete. Ganz Süddeutschland ist zu jener Zeit berüchtigt als Hort von Räuber- und Diebesbanden. Weit über 2000 Jauner, so der Vorgänger des Wortes Gauner, sollen sich in der Gegend herumtreiben. In dem 1793 erschienenen Abriss des Jauner- und Bettelwesens in Schwaben beschreibt der Pfarrer Johann Ulrich Schöll die aus mehreren Klassen bestehenden Verbrecherkreise.
Hierher gehören erstens die Stubenräumer oder solche, welche in Bauernhäusern Nachtquartier suchen, dann die Stuben plündern und sich früher davon machen. Zweitens diejenigen, welche den Tag unbemerkt in die Häuser schleichen und geschwind nehmen, was sie vorfinden. Drittens, Die Marktdiebe oder die, welche den Märkten oder Messen nachziehen und da allerlei Waren stehlen. Viertens, Sackgreifer und Beutelschneider, welche den Leuten Uhren, Dosen und Beutel aus ihren Taschen weghaschen. Fünftens, diejenigen, welche Einbrüche und Diebstähle mit Gewalttätigkeiten und Misshandlung, auch wohl Ermordung derer, die sie berauben, begehen.
Gefürchtet ist zum Beispiel die Hannickel-Bande von Jakob Reinhardt, die zeitweise bis zu 35 Mitglieder umfasst und mit ihren brutalen Überfällen ganz Württemberg in Atem hält. Oder auch der schwarze Feri, der in Oberschwaben sein Unwesen treibt, und die Diebesbande der alten Liesel, die ihre Streifzüge rund um den Bodensee unternimmt. Weitläufige Wälder und unwegsame Berge und Täler bieten den Verbrechern ausreichend Unterschlupf, um sich zu verstecken. Dazu ist die Region zerstückelt in unzählige Klein- und Kleinststaaten, sodass sie schnell die Hoheitsgebiete wechseln und so ihren Verfolgern entkommen können.
Südwestdeutschland galt als das Eldorado der Räuber und Verbrecher, wo man nirgendwo sonst so gut sich durchschlagen konnte außerhalb der Gesetze. Und von daher stößt man auf teilweise große Namen, wie hier in Ludwigsburg natürlich Johann Friedrich Schwan, genannt der Sonnenwirtle, in die Weltliteratur eingegangen als Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre. Er war praktisch hier im Hof im nächsten Gebäude untergebracht im 18. Jahrhundert. Er saß mehrfach Strafen ab wegen Wilderei, Diebstahl und so weiter. Und dazu kam er ins Zucht- und Arbeitshaus Ludwigsburg. Und ja, insofern war er zeitweise ein Nachbar, wenn auch in einer anderen Zeit.
Die aus Nachlässigkeit eines Wächters aus dem Gefängnis dahier entwichene Erzdiebin Maria Barbara Reinhardt, vulgo Schleiferbärbel, welche den 10. Dezember 1744 zu Dudenhofen bei Speyer geboren wurde, katholisch, mittelmäßig besetzter Postur, schwarzen zigeunerischen Angesichtes, graue Augen, schwarze Haare und Augbrauen, ist eine ausgelernte und meistermäßige Diebin, die wenig ihresgleichen hat. Ihr gegenwärtiger Aufenthalt ist unbekannt.
Die Schleiferbärbel gehört zu den ganz wenigen Frauen, deren Namen bis heute überliefert sind, aus diesem Gauner- und Diebstahlmilieu. In einer zeitgenössischen Schrift von Johann Ulrich Schöll wird sie gerechnet zu den 6 berüchtigsten Gaunern des deutschen Südwestens. Darunter sind 4 Männer und immerhin 2 Frauen. Davon ist eben eine die Schleiferbärbel, die andere ist die Schwarze Lies. Ich habe dann diesen beiden Frauen nachgespürt, muss man irgendwie wirklich so sagen. Man geht durch die Archive und versucht eben Verhörprotokolle aufzuspüren, Korrespondenzen, Prozessunterlagen und so weiter und so fort.
Stück für Stück hat Eva Wiebel, Historikerin an der Universität Konstanz, das Puzzle rund um die Schleiferbärbel zusammengesetzt.
Fasziniert haben mich eigentlich nicht so sehr jetzt die außergewöhnlichen Taten, sondern das Erlebnis, wie viel zu erfahren ist über eine solche Frau, die nichtsesshaft gelebt hat, wirklich an der Grenze jeder Legalität. Also eine von den Personen, wo wir heute sagen würden, da bleibt eigentlich nichts übrig. So jemand verschwindet.
Barbara Reinhardt, so der bürgerliche Name der Schleiferbärbel, kommt am 10. Dezember 1744 in der Nähe von Speyer zur Welt. Ihr Vater, ein Bergmann, so gibt sie später in einem Verhör zu Protokoll, sei ein halbes Jahr nach ihrer Geburt in der Grube zu Tode gefallen. Die Mutter, schwer an Syphilis erkrankt, zieht mit Tochter und Sohn nach Lothringen. Schon in jungen Jahren muss Bärbel mit Sticken, Nähen und als Küchenmädchen die Familie versorgen.
Und dann hören wir eigentlich erst wieder mit ihrer ersten Verhaftung in der Nähe von Offenburg. Da ist sie aber dann schon fast 20 Jahre alt und ist schon unterwegs mit ihrem späteren Mann und dessen Familie. Alle zusammen werden dann in Offenburg aufgegriffen, es werden ihnen verschiedene Marktdiebstähle und andere Diebstähle vorgeworfen und sie geraten dann da in Haft.
Man brennt ihnen das Stadtzeichen auf den Rücken und verurteilt sie zu 2 Jahren öffentlicher Strafarbeit, doch bereits nach 4 Wochen können sie aus dem Gefängnis entwischen.
Eigentlich drohte schon beim 2. Diebstahl die Todesstrafe. Wiederholungstäter, das waren ja offensichtlich Unverbesserliche, die hingerichtet werden müssten, muss man dazu sagen. Damit man sie erkannt hat, wurden sie gebrandmarkt, im Prinzip das, was heute ein Vorstrafenregister ist. Und nun hat man auf dem Markt einen Dieb erwischt, entdeckt die Brandmarkung auf der Schulter und nun musste er hingerichtet werden.
Was aber nicht selten an den Kosten scheitert. Schließlich muss dafür erstmal ein Scharfrichter bestellt und bezahlt werden und der kostete immerhin 4 Gulden. Die Strafen sind drastisch, aber die Chancen, erwischt zu werden, nicht allzu groß. Es gibt noch keine Polizei, keine Staatsanwaltschaft und da die Zuständigkeit in der Regel an der Landesgrenze endet, haben Verbrecherbanden leichtes Spiel.
Die Leute, die auf der Straße lebten, die haben eben nicht im Wald geschlafen, sondern sie haben eben Unterkunft gesucht, sie haben dort gegessen, haben das bezahlen müssen, haben Hehlerware billig verkauft. Also die ländliche Bevölkerung hat auch zu einem großen Teil auch sehr gut gelebt. Man durfte da nicht stehlen, man durfte nicht bei den Herbergsleuten stehlen, man musste sich einigermaßen achtbar verhalten. Solange diese Grenzen eingehalten wurden, sind auch ganz wenige verraten worden. Es gab sehr, sehr wenig Denunziationen.
Auf einem Kirchweihtanz lernt Bärbel den wandernden Scherenschleifer Antoni Krämer kennen. Ein kleines Männlein, dicker Statur, roten, runden Angesichts, grauer Augen und falber Haare, wie es in einer steckbrieflichen Beschreibung heißt. Sie heiraten 1770, kurz nach der Geburt ihres Sohnes Christian. Barbara, nun meist nach ihrem Mann Schleifer-Bärbel genannt, ist 25 Jahre alt und bringt in schneller Folge 3 weitere Kinder zur Welt. Sebastian, mit 17 Jahren in der Schweiz hingerichtet, Katharina, ihre ständige Begleiterin und Komplizin, und Anna, die im Kindesalter stirbt. Da Antoni mit seiner Arbeit als Scherenschleifer nicht genug verdient, um die Familie zu ernähren, geht Bärbel mit anderen Frauen und den Kindern betteln oder auf Diebeszug. Sie stehlen auf Märkten, in Kramläden und Bauernhäusern alles, was sich schnell und unauffällig weiterverkaufen lässt oder dem Überleben dient, wie Lebensmittel, Kleidung, Stoffe, Werkzeug und Haushaltswaren. Außerdem ist die Schleifer-Bärbel eine wahre Meisterin im Hühnerfangen.
Mitten in den Dörfern, fast unter den Augen der Leute, haschte sie unbemerkt mit einer unglaublichen Behendigkeit Hühner weg. Und fast kein Tag verging, wo sie nicht gegen deren ein halbes Dutzend fing. An Märkten war ihr kein Krämer scharfsichtig und schlau genug. Ihr Rock war zu einem Magazin eingerichtet, der die gestohlene Ware plötzlich aufnahm und so künstlich verbarg, dass sie immer von dieser Seite gegen Verdacht und die ersten Nachforschungen gesichert war.
Da hatten die ja alle möglichen Tricks entwickelt, spezielle Kleidung mit Schürzen, wo man ein Stück, das man gestohlen hat, in eine Art Sack fallen lassen konnte, unterm Rock. Und wenn man dann doch erwischt wurde, konnte man mit einem einzigen Zug an einer Kordel das unten öffnen. Das gestohlene Stück fiel heraus, bei der Untersuchung fand man nichts mehr. Und man konnte ganz unverdächtig sagen, ach, da liegt das doch in der Ecke, das muss dem Stand runtergefallen sein. Und ich behaupte sogar, dass es bei vielen Banden die Basis war. Die regelmäßigen Einkünfte durch Straftaten geschahen eben nicht durch Einbrüche, die waren eher selten, sondern durch Diebstähle. Und da waren die Frauen in sehr vielen Fällen erfolgreicher als die Männer.
Trotzdem wird die Schleifer-Bärbel in vielen Gegenden steckbrieflich gesucht und auch häufiger verhaftet. Obwohl sie in den Verhören stets neue Geschichten über ihr Leben zum Besten gibt, kann sie sich nicht immer herauslügen. Sie wird an den Pranger gestellt, zu Schlägen oder Strafarbeit verurteilt. Aber meist gelingt ihr nach kurzer Gefangenschaft die Flucht. Da es keine Bilder von ihr gibt, ist es für die Diebin nicht schwer, unterzutauchen und unter neuem Namen weiterzuziehen.
Es gab keinen Pass, es gab keine Möglichkeit, eine Identität festzustellen oder mit einer Person zu verbinden. Was man eigentlich dabei haben musste und was also wirklich sehr wertvolle Papiere auf der Straße waren, waren eben Taufscheine, die dann eben wirklich die Herkunft und den Geburtsort festlegten, waren Heiratspapiere. Das waren die Papiere, an denen überhaupt also die Identität einer Person festgemacht wurde und die auch immer von den Obrigkeiten verlangt wurden. Wenn man diese Papiere aber nicht bei sich hatte, hatte im Grunde genommen kein Beamter die Möglichkeit festzustellen, ob die Geschichte eben war oder eben nicht.
Einige, 2, 3 Ortschaften mindestens hier im Südwesten waren berühmt dafür, dass man dort für etwas Geld neue Papiere bekommen hat, mit denen man ohne weiteres herumreisen konnte. Und Ausweise bedeutete einfach ein Stück Papier, das sich natürlich entsprechend leicht fälschen ließ.
Seit dem Mittelalter helfen Steckbriefe, die vervielfältigt und an andere Obrigkeiten weitergeleitet werden, bei der Fahndung nach Verbrechern.
Die ersten steckbrieflichen Beschreibungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert beschreiben eigentlich nur den Beruf und die Kleidung. Das waren damals die Merkmale, an denen man eben eine Person von der anderen unterscheiden konnte. Und diese Merkmale, an denen man glaubt, jemanden erkennen zu können, die wandern immer stärker auf den Körper zu, immer stärker auf die Haut, immer stärker aufs Gesicht als zentrales Merkmal, bis sie heute eben dann auch unter die Haut wandern, also auf die Haut mit dem Fingerabdruck und unter die Haut mit allem, was an DNA-Analyse und so weiter da ist.
Beschreibung derjenigen Jauner, Zigeuner, Mörder, Straßenräuber, Kirchen-, Markt-, Tag- und Nachtdiebe, Falschgeldmünzer, Spieler und anderen herumvagierenden liederlichen Gesindels, welche zum Schaden und Gefahr des Gemeinwesens herumschwärmen.
1784 beschreibt die sogenannte Sulzer Liste auf 146 Seiten detailliert hunderte gesuchter Personen und führt so zu einer Ausweitung der Kontrollen unter dem fahrenden Volk. Zusammengestellt hat die umfangreiche Steckbriefsammlung in mühevoller Kleinarbeit der Oberamtmann Jakob Georg Schäffer, der schon damals auf den Informationsaustausch mit Kollegen in anderen Hoheitsgebieten setzt. Er wertet sämtliche Gauner- und Diebeslisten aus, fordert Verhörprotokolle an, sammelt Zeugenaussagen und geht jeder Spur nach. Als die Liste erscheint, ist er gerade mal 4 Jahre im Amt und schon weit über die Grenzen von Sulz hinaus als Räuberfänger bekannt.
Er gilt als einer der ersten Kriminalisten im modernen Sinne, der auch über den Tellerrand seines eigentlich doch relativ kleinen Gebietes da unten am Oberen Neckar hinausgeschaut hat und auch die alten Methoden verlassen hat, endgültig die Methoden von Folter, von Schlägen, sondern der es mehr mit der Psychologie versucht hat, aber auch eben mit Kontakten zu anderen Einrichtungen. Also so wie einerseits die Verbrecher untereinander vernetzt waren, so gelang es Schäffer dann durch einen Bienenfleiß, anders kann man das nicht sagen, dann auch die Fahndung zu modernisieren, indem er diese Gaunerlisten herausgab. Schäffer sorgte dafür, dass immer neue Auflagen erschienen, dass die verschickt worden sind, sodass für die Fahndung sich nun ganz neue Möglichkeiten boten.
Schäffers Gaunerjagd beginnt recht unspektakulär in den letzten Augusttagen des Jahres 1782. Nach einem Diebstahl bei einem Müller in Winzeln bei Oberndorf am Neckar kann eine Streife 3 Frauen und 2 Männer dingfest machen. 2 weitere Männer und eine Frau können fliehen. Obwohl die 5 bei der Verhaftung falsche Namen angeben, kann Oberamtmann Schäffer die Delinquenten identifizieren. Eine von ihnen ist die Schleiferbärbel. Die hat mittlerweile ihren trunksüchtigen Ehemann verlassen und geht mit dem Konstanzer Hans auf Beutezug.
Ja, der Konstanzer Hans war 15 Jahre jünger als die Schleiferbärbel. Also er war um die 20, als sie sich kennenlernen. Sie war dann schon 35. Das war aber eine Konstellation, die gar nicht so unüblich war im Milieu. Also es gibt relativ viele solcher Beziehungen, wo jüngere, im Zweifelsfall ambitionierte Männer sich mit Frauen zusammentun, die eben schon sehr viel Erfahrung haben im Überleben. Und man beobachtet gerade in diesen Gauner- und Diebslisten eine ganze Zahl von solchen Beziehungen, Ehen und Ähnlichem.
Bärbels jugendlicher Liebhaber hat sich auf nächtliche Einbrüche bei Kaufleuten, Beamten und in Pfarrhäuser spezialisiert und sie geht ihm dabei zur Hand. Nach der Festnahme ziehen sich Schäffers Verhöre und Untersuchungen 2 Jahre lang hin. Die Ergebnisse füllen 3 dicke Bände mit Verhörprotokollen und 6 Bände mit Beweisunterlagen. Auch die 3 flüchtigen Personen werden später gefasst, darunter der Konstanzer Hans.
Nun war er also an einem Ort, den er schon seit langer Zeit am meisten gefürchtet hatte, wo sich ein Beamter befand, der mit einer ungewöhnlichen Genauigkeit und Schärfe untersuchte, der keine Mühe sich verdrießen und keine Mittel unbenutzt ließ, um die Wahrheit so vollständig als möglich an den Tag zu bringen.
Niklas Koch?
Nicht mehr Niklas Koch. Ich heiße Johann Baptist Herrenberger.
Es ist gut, dass ihr gesteht. Das Leugnen wird doch nichts helfen.
Ich habe meinen wahren Namen bloß deswegen verleugnet, weil ich befürchtete, ich würde als kaiserlicher Deserteur ausgeliefert werden. Und da ich schon zum dritten Mal desertiert bin, eine zu harte Regimentsstrafe bekommen. Jetzt, wo ich im badischen Gebiet bin, weiß ich, dass ich nicht zu fürchten habe. Auch gestehe ich, dass ich den Krämer zu Turbach bestohlen habe, wozu ich durch einen Kameraden verführt worden bin.
Habt ihr noch mehr Diebstähle begangen?
Keine.
Das Leugnen kommt jetzt zu spät. Ihr solltet alles aufrichtig gestehen. Das wird nicht zu eurem Nachteil sein.
Johann Baptist Herrenberger, genannt Konstanzer Hans, ist damals 24 Jahre alt und ein Mann wie ein Baum. Groß, schwer und stark. Schon als Kind wurde er von den Eltern auf die Felder geschickt, um Gemüse zu stehlen. Auch mit dem Verkauf von Heiligenbildchen steuerte er etwas zum Familieneinkommen bei.
Er kam aus einem Milieu, dem er dann treu geblieben ist, weil schon sein Vater, so steht's in den Protokollen, zog lieber bettelnd herum, als dass er als Schuster gearbeitet hat. Er hat dann aber auch seinen Sohn regelrecht auf die schiefe Bahn geprügelt. Der Sohn durfte nicht zur Schule gehen. Er musste betteln gehen. Er musste kleinere Diebstähle begehen. Und damit war ihm eigentlich von Anfang an der Weg, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, verbaut.
Es ist ein Teil seines Unglücks, dass er in einer Gegend in die Welt eintrat, welche damals mit Bettlern, Zigeunern und allem liederlichen Gesindel überschwemmt war. Hans wuchs also gleichsam im Zirkel dieser Leute auf. Es bedurfte also in der Folge nur irgendeiner Versuchung, so konnte Hans leicht dazu kommen, die Freundschaft, die er mit den Verdorbenen in seinen Knabenjahren unterhalten hatte, zu erneuern und das zu werden, was sie waren.
Heißt es in dem 1789 veröffentlichten, 430 Seiten starken Buch »Konstanzer Hans, eine schwäbische Jaunersgeschichte, aus zuverlässigen Quellen geschöpft und pragmatisch bearbeitet von Johann Ulrich Schöll«. Der ist damals Pfarrer im Zucht- und Arbeitshaus in Ludwigsburg und sammelt alles, was er über Kriminelle und ihre Verbrechen in die Finger bekommt.
Er hat praktisch dem Konstanzer Hans Lesen und Schreiben beigebracht und hat ihm dann seine ganze Lebensgeschichte entlockt und nicht nur entlockt, sondern in den Druck gegeben. Auch das muss man natürlich ganz wichtig sagen, das ist die Ausnahme, nicht die Regel für diese Zeit.
Pfarrer Schöll ist beseelt von dem Glauben an die menschliche Vernunft und den Nutzen der Erziehung. Wie viele Gelehrte im Zeitalter der Aufklärung interessiert er sich dafür, warum ein Mensch auf die schiefe Bahn gerät und straffällig wird. Ebenso fest ist er davon überzeugt, dass die meisten Verbrecher wieder auf den Pfad der Tugend zurückgebracht werden und der Gesellschaft von Nutzen sein können.
Damit auch natürlich tauchte schon damals die Frage der Resozialisierung auf. Nach dem Motto, kann man solche Leute wieder zu ehrbaren, untertanen Bürgern erziehen? Und dann taucht natürlich auch die Frage auf, wie ist man dazu geworden? Und da bietet gerade der Konstanzer Hans eine fast mustergültige Biografie an, wie man auf die schiefe Bahn kommen kann, weil die Eltern einem keine Chance geben, auf dem Weg der Bildung, über die Schule oder Berufsausbildung ein ehrliches Handwerk zu lernen und dass dann einem alle anderen Möglichkeiten verbaut sind.
Für Oberamtmann Schäffer erweist sich der Konstanzer Hans als wahrer Glücksgriff. Denn der gesteht nicht nur 136 Einbrüche und 300 Diebstähle, er verrät auch an die 100 Diebesherbergen und Unterschlüpfe und 500 Komplizen. Im Prozess gegen den berüchtigten Räuber und Mörder Hannickel, den Schäffer im Auftrag des Herzogs von Württemberg 1786 persönlich von Graubünden nach Sulz überführt, tritt Herrenberger als Kronzeuge auf und belastet den Räuberhauptmann schwer. Da er selbst keine Verbrechen gegen Leib und Leben begangen hat, entgeht der Konstanzer Hans der Todesstrafe und wird zu lebenslänglicher Haft im Zuchthaus Ludwigsburg verurteilt. Die Schleifer-Bärbel kann wieder einmal aus der Haft entkommen.
Durch eine List gelingt ihr die Flucht. Sie kommt dann unter im Schwarzwald. Sie hat, daran kann man vielleicht auch die große Erleichterung sehen, die sie gespürt hat, als sie in Sulz losgekommen war. Sie hat die Ketten, mit denen sie dort angeschlossen war, hat sie mitgenommen oder die waren noch an ihr befestigt. Und die hat sie dann in einer Wallfahrtskirche im Schwarzwald oben auf dem Schirmberg, hat sie da niedergelegt. Und diese Ketten sind dann also zur Schmach des Amtmannes, sind an ihn zurückgeschickt worden. Und ja, das war schon auch einer der Triumphe irgendwie dieses Lebens.
Der Konstanzer Hans wird durch Schäffers Fürsprache 1788 aus dem Zuchthaus in das Armenhaus Ludwigsburg entlassen. Dort verfasst er ein kleines Wörterbuch der geheimen Gaunersprache, das bis heute eine Quelle für das Rotwelsche ist. Im Vorwort schreibt der geläuterte Verbrecher:
Vielleicht, dass hier und da bei Inquisitionen, bei verdächtigen Gesprächen in Wirtshäusern oder auf der Straße oder sonst bei Gelegenheiten ein Nutzen daraus entstehen und Böses verhütet werden könnte. Zu einer wahren Reue und Leid über meine in vorigen Jahren leider begangenen schweren Verbrechen gehört ein ernstliches Bestreben guter, rechtschaffener Handlungen, um womöglich auch dadurch etwas Weniges wieder gut zu machen.
Als das Büchlein erscheint, ist der Konstanzer Hans durch das jahrelange karge Leben auf der Straße und im Zuchthaus gesundheitlich bereits schwer angeschlagen. Seine Nerven spielen verrückt. Starke Kopf- und Gliederschmerzen lassen ihn selten länger als eine Viertelstunde am Stück schlafen. Er stirbt 1790 im Alter von 34 Jahren. Jakob Georg Schäffer widmet sich weiter hartnäckig der Verbrechensbekämpfung. 1813, ein Jahr vor seinem Tod, wird seine letzte große Gaunerliste fertig. Was die Aufklärung der Taten und die Verfolgung der Täter angeht, hat sich mittlerweile einiges getan. Die zentralistische Neuordnung des Landes durch Napoleon und die Einrichtung neuer Polizeistationen machen den Kriminellen das Leben schwer. Von der Schleifer-Bärbel werden die Spuren im Laufe der Zeit immer spärlicher. Nach der Flucht aus Sulz schließt sie sich dem starken Hans an und ist mit ihm hauptsächlich in der Schweiz unterwegs. Wie sie schließlich ihr Ende fand, ist nicht genau überliefert.
Es gibt eine Version, sie hätte sich im Pforzheimer Zuchthaus erhängt. Es gibt eine Version, die haben sie sogar noch 1811, Jahrzehnte später, durch die Gegend ziehen sehen. Also die Mythenbildung setzt ganz schnell ein und es ist immer schwierig, Wahrheit von Dichtung zu trennen. Manchmal ist es auch gar nicht mehr möglich.